Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Montag, der 15. Juni 2020. Ihr hört Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de.
Und zwar mit den Themen, die heute das sportliche Tagesgeschäft bestimmen werden.
Und die bringen euch wie immer näher der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, mein Kollege Andreas Wurm. Guten Morgen.
Guten Morgen. Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Schönen guten Morgen in die Runde. Malte, du siehst heute Morgen wieder sowas von frisch aus. Du hattest ein entspanntes Wochenende, wie ich glaube.
Selbstverständlich. Viel Fußball geguckt und außerdem ist heute ein richtig guter Tag, nämlich der Jahrestag einer ganz, ganz wichtigen und bahnbrechenden Entscheidung. Eine Entscheidung, die es allen Hörern ermöglicht, Stand jetzt, mobil europaweit zu lauschen, nämlich ohne Zusatzkosten. Heute vor 3 Jahren kippte die EU nämlich die Roaminggebühren fürs Telefonieren und auch für den mobilen Internetzugang.
Na wunderbar, das feiern wir heute ein bisschen und daher könnt ihr jetzt ganz ohne Angst vor hohen Extrakosten bei diesen Sportthemen des Tages ganz genau hinhören. Wir fangen mal an. Die MotoGP-Saison soll Ende Juli in Spanien wieder starten. Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen, na klar, und mit immens hohen Kosten.
Motorrad soll also wieder gefahren werden, aber ob auch Baseball bald wieder gespielt wird, das steht dagegen eher in den Sternen. Spieler und Liga, die streiten nämlich ums Geld.
Dazu wie immer Top und Flop. Das Geburtstagskind des Tages, der Blick zurück in die Sportgeschichte und natürlich auch der Vorausblick auf das, was heute wichtig ist.
Los geht's aber mit der Bundesliga und den Trends des 31. Spieltags.
Top-Thema.
Also was nehmen wir mit von diesem 31. Spieltag? Ganz viele Trends, würde ich sagen. Aufwärtstrends, Abwärtstrends. The trend is our friend, eines der Börsenweisheiten von Uli Hoeneß wahrscheinlich, oder?
Genau, von dem. Und an diese Weisheit, da halten sich seine Bayern Woche für Woche auf dem Feld. Sie reiten nämlich weiter auf der Erfolgswelle, gewinnen mit Mühe zwar, aber am Ende auch an diesem Spieltag verdient gegen Gladbach. Benjamin Pavard, der hat das 2. Eigentor seiner Bundesliga-Karriere geschossen und es war wieder gegen Gladbach. Auch das ist ein Trend des 31. Spieltags. Und die Bayern, die stellen im Saisonendspurt Woche für Woche neue Rekorde auf.
Hansi Flick hat in erst 28. Pflichtspiel seinen 25. Sieg geholt. Schneller als jeder Bayern-Trainer vor ihm und da waren namhafte Jungs mit dabei. Und seine Mannschaft hat nach 31 Spieltagen nun 91 Tore geschossen. Auch das schaffte bisher noch keine Mannschaft.
Nur einem Trend haben sie sich am Wochenende verweigert. Sie sind nämlich das einzige Team, das am 31. Spieltag ein Heimsieg feiern durfte, sonst gab es nur Auswärtssiege. Aber auch beim BVB setzen sich Trends fort.
Borussia Dortmund bleibt auf Kurs. Platz Nummer 2 gegen Düsseldorf gab es den 9. Sieg aus den letzten 10 Spielen. Das ist eine verdammt starke Quote. Aber was war denn das für ein Gruselkick gegen die Fortuna? Nur 11 Torschüsse im gesamten Spiel, die wenigsten seit November, nicht 2019. Auch nicht 2018. Die wenigsten Torschüsse seit November 2015. Damals hatten Hertha und Hoffenheim zusammen gerade mal 8 zustande gebracht.
Und hätte Erling Haaland nicht sein bereits 6. Joker-Tor geschossen und wäre da nicht die Aufregung um angebliche Oberarme oder Schultern gewesen, wären einem beim Zugucken sicher mehr als nur die Füße eingeschlafen. Oder was war das bei Lucien Favre? Was war da los, als er nach dem Last-Minute-Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit plötzlich unvermittelt aus seinem Sitz gerissen wurde und jubeln musste? Da tat ihm irgendwas weh.
Ja, das ist aber gut. Ich meine, wenn man die ganze Zeit, also das ist eingefroren wahrscheinlich, obwohl die Temperaturen angenehm waren, aber der Trend mit den Handspielen und dem Fahr beim BVB, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. schon fast ein neuer Running Gag, möchte man fast sagen. Und augenscheinlich soll es sein, das sagte zumindest Manager Zorc, augenscheinlich, dass das immer beim BVB passiert. Mhm. Erst das Handspiel gegen die Bayern, Boateng, es gab keinen Elfmeter, dann gegen Paderborn, jetzt diese Nummer. Ich würde ihm gerne jetzt kurz die Träne aus dem Auge wischen, würde ihm sagen, ihr habt aber trotzdem in der 95. Minute noch gewonnen. Man hätte auch vorher abpfeifen können bei einem 0:0. Weiß ich gar nicht, warum man so lange nachspielen lässt. Aber da könnte man ja auch sagen, das ist ja auch so ein Trend, dass der BVB halt immer so lange spielt, bis das Tor fällt. Naja gut, wischen wir es weg, die Träne. Und besonders Spaß hatten auch, ja?
Ne? Ja, machen wir es einfach. Wischen wir einfach. Susi soll sorglos sein.
Genau, genau. Und besonderen Spaß hatte dann auch Wolfsburg. Daniel Ginczek mit dem Kölner Stubenhockern. Gleich zwei Tore wurden ihm aberkannt.
Und es gab Kritik am VAR sowieso aller Orten. Nicht nur in Dortmund, nicht nur in Wolfsburg. Aber ist ja Woche für Woche immer der gleiche Kram. Auch beim 1:1 zwischen Schalke und Leverkusen. Da wurde ja auch über Handspiel und solche Sachen diskutiert. Das bleibt nicht aus. Das wird uns noch weiter verfolgen.
Gucken wir mal auf RB Leipzig. Die sind zumindest in der Fremde ein echter Trendsetter. Feierten den 10. Auswärtssieg der Saison und damit so viel wie nie zuvor in ihrer Bundesliga-Zeit. 34 Punkte haben sie diese Saison insgesamt auf fremden Plätzen heimgebracht. Nur die Bayern waren mit 35 Punkten besser.
Gucken wir nochmal auf Wolfsburg zurück. Wout Weghorst, der trifft beim 8. Elfmeterversuch. Sein 8. Tor also im 8. Versuch. Der hat eine lupenreine Weste und allein 4 davon hat er in dieser Saison verwandelt. 4-mal angetreten, 4-mal getroffen. Ist schon richtig stark. Wolfsburg kann aber trotzdem dadurch nicht unbedingt gewinnen. Gegner Freiburg holt auch im 3. Auswärtsspiel nach der Corona-Pause wieder einen Punkt. Also da auch ein Trend, der sich fortsetzt. Und Köln, die bleiben auch im 7. Geisterspiel sieglos. Alles Trends und natürlich der Trend, auf den wir ja schon am Freitag so ein bisschen hingearbeitet haben. Klaus Grasula, der sieht natürlich, wie der Gelb ist jetzt mit 17 Gelben in einer Saison. Der absolute Rekordhalter. Trends sind aber auch mitunter falsche Friends. Auch für Paderborn. Keins der letzten 12 Spiele gewonnen.
Oder für Schalke. Jetzt schon 13 Spiele in Folge sieglos. Was ist denn da los? Also, obwohl man sagen muss, das 1:1 war eher peinlich für Bayer Leverkusen.
Da haben wir Peter Posch neulich im Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de vielleicht ein bisschen zu doll gelobt, ne? Müssen wir vielleicht nochmal überdenken. Aber konsequent gegen den Trend hat Hertha gearbeitet. Labbadia verliert im 12. Duell erstmals gegen Frankfurt und auch Werder Bremen. Das war jetzt auch eher wieder dem Trend.
Huiuiuiui, mit einem klaren 5:1 gegen eben Paderborn. Da wurde jetzt die Negativspirale gestoppt. Klaassen per Doppelpack und Comebacker Niklas Füllkrug hatten großen Anteil an diesem Erfolg. Füllkrug spielte das erste Mal nach 273 Tagen Pause wieder und er traf gleich.
Ja, begründet Werder damit jetzt einen neuen Trend und endet damit vielleicht dann am Dienstag der Trend von Bayern München. Wessen Friend ist denn der Trend am 32. Spieltag? Kann Werder da das Abstiegsgespenst nochmal erschrecken und Bayern die Meisterschaft versauen? Ihr hört es auf jeden Fall hier bei Stand jetzt.
Stand jetzt. Aktuell.
Auch die MotoGP-Saison soll trotz Corona 2020 noch starten. Am 19. und 26. Juli sind im spanischen Jerez die ersten beiden Läufe angesetzt. Und damit, da auch alles richtig glatt geht, haben die Teams ein recht umfangreiches Konzept ausgearbeitet.
Uiuiui, 55 Seiten ist es lang und enthält die relevanten Informationen. Das darf man bei 55 Seiten durchaus erwarten. Und natürlich auch die Vorschriften, mit denen verhindert werden soll, dass das Virus sich im Fahrerlager einnistet und schlimmstenfalls sogar ausbreiten kann. Getestet werden soll dieses Konzept bereits Anfang Juli bei der Moto3 Junioren-WM und der Moto2 EM in Portugal.
Maximal 1200 Menschen werden sich im Fahrerlager aufhalten dürfen und das sind eigentlich nur Mitarbeiter der Teams, also Personal, was zu den Teams gehört und dieser Personenkreis, das wurde jetzt auch deutlich, werde hermetisch abgeriegelt von anderen Menschen. Keine Journalisten, keine VIP-Gäste, keine Sponsoren, da ist sonst keiner bei den Rennen im Fahrerlager zugelassen. Ist ja auch schon voll genug.
Ja, wobei man natürlich immer gerade bei diesen ganzen Motorsportveranstaltungen, da rennen so viele Menschen rum, man fragt sich immer, was machen die da, aber ist natürlich auch irgendwie ein großer Zirkus. Aber jetzt soll es eben ganz genau kontrolliert werden. Ein erster Test für alle, die bei den Rennen in Jerez dabei sein wollen, ist schon für den 10. Juli vorgeschrieben. Das ist ein Freitag. Nach dem Test müssen die getesteten Personen das Wochenende dann zu Hause verbringen. Der Montag wird dann zur Anreise nach Jerez genutzt und von dort an wird dann ganz engmaschig kontrolliert.
Diese Sicherheitsmaßnahmen, die kosten die Teams natürlich auch einiges mehr. Geld vor allen Dingen. Es darf nämlich kein Personal mehr im Fahrerlager übernachten. Alle Teammitglieder müssen ohne Ausnahme in Hotels untergebracht werden. Und zwar jedes Teammitglied in einem eigenen Zimmer. Logistischer Aufwand, das müssen die Hotels da in Jerez auch erstmal wuppen können. Und natürlich Kostenfaktor.
Naja, und es gibt ganz strikte Meldeauflagen. Jeden Morgen, Punkt 7 Uhr, müssen die Teams die Daten, so wie die Körpertemperatur zum Beispiel, und etwaige Symptome ihrer Angestellten an die medizinische Abteilung der MotoGP übermitteln.
Also erst Fieber messen, dann die Daten übermitteln, dann Stand jetzt hören. Das wird also der Tagesablauf dann im Fahrerlager sein. Aber sollte bei diesen engmaschigen Testverfahren doch ein Infektionsfall auftreten, oder vielleicht auch mehrere, dann werden die betroffenen Personen laut medizinischer Abteilung erstmal isoliert und weiter untersucht. Und ob dann eine Quarantäne oder im Einzelfall auch eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus nötig sein wird, das wird dann je nach Fall entschieden.
Und von einem Stopp der Meisterschaft geht man bei Einzelfällen dann auf jeden Fall mal nicht aus. Die Krankenhäuser rund um Jerez sind auf jeden Fall in Alarmbereitschaft versetzt und man will im Zweifelsfalle da natürlich bestens vorbereitet sein und man weiß, was möglicherweise das Personal dort dann erwartet. Und so heißt es zumindest aus MotoGP-Kreisen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top ist für uns heute der Deutsche Eishockeybund DEB, weil er finanziell die Corona-Krise ganz gut überstanden hat, natürlich dank Hilfen vom Bund und auch dank eigener Rücklagen. Und die werden auch helfen, dass der Verband auch das zweite Halbjahr 2020 und auch 2021 ganz gut überstehen kann, trotz der zu erwartenden weiteren Verluste. Aber die sind einkalkuliert und hindern den DEB auch nicht daran, positiv in die Zukunft zu blicken und auch große Pläne zu schmieden, langfristig sogar. Denn eine Heim-WM 2027 oder 2028 ist das aktuelle Ziel der Verbandsführung und dafür will der DEB jetzt eine Bewerbung an den Start bringen.
Kommen wir zum Flop des Tages und liebe Schalke-Fans, es ist nichts gegen euch, es ist nichts Persönliches gegen euren Verein, aber Schalke 04 tut wirklich im Moment alles dafür, sich tagtäglich um den Flop des Tages bei uns zu bewerben und diese Bewerbung nehmen wir sehr gerne an. Königsblau steckt tief in den roten Zahlen, das ist klar. Klar, die müssen da raus, es ist ganz wichtig, aber da darf doch natürlich nicht jedes Mittel recht sein. Letzte Woche die Kartenhärtefallanträge. Jetzt kündigte der Verein 24 Fahrdienstkräften. Das sind Leute, die überwiegend auf 400, 450 Euro Basis angestellt sind. Das sind Rentner, das sind teilweise Gehandicapte, also Schwerbehinderte, die das machen. Das Einsparpotenzial dürfte dabei in etwa bei einem Monatsgehalt eines, naja, mittelklassigen Spielers liegen. Also im Moment eines jeden Schalke-Spielers. Soziale Verantwortung. Ich finde, wir finden, Stand jetzt ist das sozial verantwortungslos und das sagt eben auch der Betriebsrat und das bei einem selbsternannten Malocher- und Arbeiterclub.
Geburtstagskind des Tages.
51 wird er heute, einer der besten Torhüter aller Zeiten in Deutschland und weltweit. Champions League-Sieger, Vize-Weltmeister, x-facher deutscher Meister und Pokalsieger. Wir sprechen natürlich von Oliver Kahn, der hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Olli Kahn, ein Verrückter, also ein Fußballverrückter und auch ein Erfolgsverrückter. So wirkte er immer auf den Beobachter am Rande, an der Seitenlinie. Andreas, du hast sogar mit ihm gearbeitet, kennst ihn ein bisschen näher. Wie ist er denn so, der Kahn, wenn er nicht auf dem Feld weiter, immer weiter seine Mitspieler vorantreibt?
Genau so ist er. Also er ist entweder weiter, immer weiter, oder er ist eben gar nichts. Also er ist ein dann in sich gekehrter Mensch, sehr fokussiert auf seine Arbeiten etc. und durchaus auch ein launischer Mensch, aber das sind wir irgendwie ja dann auch alle, und ganz ehrlich, wer in so einer exponierten Stellung ist, dem gestehe ich das dann auch zu. Aber ich habe zum Beispiel beim ZDF, als er eben immer auch noch als Experte da war, habe ich eben mit ihm zusammengearbeitet, und es ist ein Mensch, vor dem du immer, wenn er den Raum betritt, dann wird's hell, also dann wird's sehr blond, aber es wird eben auch hell. Er ist eine Erscheinung. Also er fühlt, er hat eine Aura, und die hat er nach wie vor. Natürlich ist er auch sehr groß, aber er ist eben, er kommt rein und dann ist das, dann erscheint da der Messias, der Torwart-Messias, der Titan. Und ich hätte ihm gewünscht, dass er schon früher Titan-Hüftgelenke bekommt, denn er hat sich so viele Jahre, und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem in der äußeren Wahrnehmung, dass er immer so bärbeißig ist, der hat mit ganz, ganz vielen Schmerzen ist er immer umhergelaufen. Damals zum Beispiel auch bei der Europameisterschaft, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, wüsste der, da hat er eben auch ganz viele Schmerzen gehabt. Und je nachdem, wie hoch die Schmerzen waren, waren dann eben auch, war auch seine Stimmungslage. Aber eine Geschichte habe ich noch. Ich habe mal Kaiser Franz Beckenbauer bei einem Golfturnier, Charity-Golfturnier für die Laureus-Stiftung interviewt, und dann sagt er, ich habe hier so einen Verrückten, weil du gerade eben selbst gesagt hast, ein Verrückter, Fußballverrückter, Volksverrückter, ich habe so einen Verrückten im Flight, aber das ist ein Positiv-Verrückter, da guck, da hinten steht er auf der Driving Range, der Oliver Kahn, ja, das ist er, der steht schon morgens seit 7 Uhr, das ist so. Der kann auch eben, für Oliver Kahn, gibt's keine Mittelklasse, sondern es gibt nur Hop oder Top. Ja, entweder er ist der Beste oder er lässt's. Und selbst bei so einem Golfturnier stand er morgens seit 7 Uhr auf der Driving Range und kloppt und kloppt und kloppt. Der kennt jeden Kurs auswendig. Der kennt Formeln, das ist auch ein Studierter. Der weiß genau Bescheid, und es ist ein vom Ehrgeiz vielleicht auch ein bisschen zerfressener, zumindest war er das. Mittlerweile muss ich sagen, hat er sich sehr, sehr geöffnet, ist ein sehr, sehr freundlicher, höflicher, zugänglicher Mensch. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich habe ihn in vielen Situationen erlebt. Die positiven Erinnerungen, auch die natürlich als Fußballtorwart und als Titan, überwiegen da. Und Oliver Kahn, das ist einer wie keiner, so einen muss es geben.
Und jetzt ist er wieder zurück im Fußballgeschäft, im Vorstand des FC Bayern, bald ja auch der starke Mann, wenn Kalle Rummenigge dann in Rente geht. Er hat sich als Unternehmer nach oben gebracht, er war Fußballer ganz oben. Wird das auch als Funktionär schaffen, was glaubst du?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn das einer kann, dann er, weil er meiner Ansicht nach eben auch, ich würde fast schon sagen, er ist eher so ein Uli Hoeneß-Typ, weil er straight in seiner Geschichte ist. Also er sagt, was er denkt, und das tut er dann auch. Und ich glaube, er würde auch von niemandem etwas abverlangen, was er selbst nicht zu leisten willig wäre. Ich glaube, er ist höchst intelligent. Er ist ein sehr belesener Mann. Er ist, ich habe es gerade schon gesagt, er ist studiert, und er kann das Amt ausüben. Er besser als viele andere in vielen anderen Vereinen und übrigens auch beim FC Bayern. Er hat, wie ich finde, die qualitativen Skills, um da auch eine Geschichte zu schreiben beim FC Bayern.
Und heute wird er feiern. Happy Birthday, Oliver Kahn.
Heute in der Sportgeschichte.
Man kann über die UEFA ja vieles sagen, oftmals auch viel Negatives über ihre Funktionäre, die Entscheidungen, die sie so trifft, was Wettbewerbe und Geldentscheidungen anbelangt.
Aber die Gründung heute vor 66 Jahren in Basel war schon etwas Spezielles. Die Gründung eines Fußballverbandes für ganz Europa, unabhängig vom politischen System, von Arm oder Reich, sondern rein auf geografischen Gesichtspunkten beruhend.
nicht nur England, Frankreich, Deutschland, sondern auch Vertreter Ungarns, Polens saßen am Gründungstisch mit dabei. Die Sowjetunion war dabei, die Tschechoslowakei, Rumänien, Albanien, Bulgarien oder auch das damalige Jugoslawien. Insgesamt 30 Länder waren am Start und eben auch sozialistisch orientierte Staaten des Warschauer Paktes. Und das in der Anfangszeit des Kalten Krieges. 1955 stieß dann auch noch die Türkei dazu.
Politisch gesehen war das für Europa ein absolutes Novum, aber Politik und Ideologie spielten damals absolut keine Rolle bei der Erwägung, einen kontinentalen Verband zu gründen. Es ging rein um Fußball und darum, die Entwicklung des europäischen Fußballs auf dem Niveau sicherzustellen, sowie die Prinzipien von Einigkeit und Solidarität zu fördern. Hehre Ziele waren das, naja, aber natürlich ging es auch um Macht und Einfluss im Fußball, im Weltfußball an sich.
Und darum, dem Weltverband FIFA ein bisschen was entgegenzusetzen, zumindest sportpolitisch, war also die Gründung schon motiviert. Die FIFA, die hatte lange versucht, einen kontinentalen europäischen Verband zu verbieten, doch angesichts der immer mehr anwachsenden FIFA mit Mitgliedsländern von überall auf der Erde, da sahen die Europäer ihren Einfluss in der FIFA und im Weltfußball plötzlich bedroht und setzten dann alles daran, diesen Verband dann doch für sich zu gründen, und sie setzten sich am Ende auch durch.
Und damit schufen sie bis heute vor allem auch einen erheblichen Wirtschaftsfaktor, der enorme Summen erlöst, alleine durch die Champions League und die Europameisterschaft und daher auch von den Zielen der Gründungsversammlung nach und nach dann ist man immer mehr abgekommen und mit Vertretern, die sich moralisch vorsichtig gesagt nicht immer auf Champions League Niveau bewegten.
Hallo Herr Platini.
Stand jetzt aktuell.
Der Fußball rollt mittlerweile fast überall in Europa wieder, beziehungsweise wird bald wieder rollen. Die MotoGP rüstet sich, wie gehört, für den Saisonstart. Wie und ob es dagegen auch im Baseball in der MLB weitergehen wird, das steht noch in den Sternen.
Um den Spielbetrieb gibt es Stand jetzt noch jede Menge Streitpunkte zwischen der MLB und der MLBPA. Das ist die Spielergewerkschaft und die lehnt bisher alle Pläne der Liga wieder loszulegen strikt ab.
Es geht natürlich ums Geld und darum wird jetzt schon seit über 4 Wochen hitzig gestritten. Bisher relativ kompromisslos von beiden Seiten. Folgender Vorschlag für eine verkürzte Saison lag bereits auf dem Tisch. Die sollte 72 Spiele dauern, vor leeren Rängen ausgetragen werden und die Spieler sollten 70% ihres eigentlichen Gehaltes kassieren. Das jedoch lehnte dann wiederum die Spielergewerkschaft ab.
Mit finanziellen Einbußen seien die Spieler zwar durchaus einverstanden, hatte die Gewerkschaft erklärt, sogar in Milliardenhöhe, aber die Spieler sollen trotzdem auf ihren Schnitt kommen können. Deshalb hatte die Gewerkschaft Vorschläge unterbreitet, wie zusätzliche Einnahmen generiert werden könnten, damit die Gehaltseinbußen der Spieler letztlich deutlich geringer ausfallen könnten. Die Ideen fanden bei der MLB allerdings keinen großen Anklang, eigentlich gar keinen.
Ja, auch habe die Spielergewerkschaft gefordert, dass jedem Spieler auch das Recht eingeräumt werden solle, zum Spiel nicht anzutreten, wenn er dann einer Hochrisikogruppe angehöre oder mit einer Hochrisikogruppenperson zusammenlebe, aber die Bezahlung, die soll trotzdem in vollem Umfang weitergehen.
Also ihr merkt schon, da sind verdammt viele Streitpunkte noch nicht annähernd geklärt. Die MLBPA hat der Liga nun eine Deadline bis heute Abend gesetzt, um sich zu entscheiden. Wie final diese Deadline allerdings wirklich ist und sein wird, das wird sich dann zeigen.
Übrigens hatten die MLB und die MLBPA im März auch vereinbart, dass die Liga das Recht habe, einen Saisonstart auch einseitig und in beliebiger Länge festzulegen. Ob sie das jetzt aber tun und die Spieler dann ihre Gewerkschaft je nachdem reagieren müssten, das weiß jetzt auch noch keiner. Also noch ganz viele Fragen offen in Sachen MLB. Und ich meine, ganz ehrlich, wir reden da von Millionen Gehältern und jetzt sollen die ein bisschen, also jetzt wird da wieder um das Geld gestritten. Es ist überall das Gleiche. Die am meisten haben, wollen immer noch mehr drauf bekommen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Keine Fragen offen dagegen, was das Programm von heute angeht. Bleiben wir mal in den USA. Heute soll in New York die Entscheidung fallen, ob und wie vom 31. August bis 13. September die US Open im Tennis ausgetragen werden können. Von einer zeitlichen Verschiebung bis zur kompletten Absage kann dort alles entschieden werden, heißt es aus Insiderkreisen.
Aktuell stören sich einige Spieler, allen voran auch Novak Djokovic, an einem sehr strengen Hygienekonzept, das die Veranstalter da angesichts der immer noch hohen Covid-19-Infektionsraten in den USA entworfen haben. Djokovic ist einer von vielen Spielern, die deshalb gar nicht erst nach New York kommen wollen. Das erwägt übrigens auch Rafael Nadal, allerdings dann, wenn das Hygienekonzept zu lasch wäre.
Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet über Pläne übrigens, nach denen die Qualifikation dort bei diesem Turnier, bei den US Open, dann entfallen soll, um das Feld mit je 128 Damen und Herren möglichst klein zu halten. Und im Doppel sollen sogar nur jeweils 24 statt der üblichen 64 Teams starten dürfen. Das sind alles noch Gerüchte. Was dann tatsächlich beschlossen wird, erfahrt ihr natürlich hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de morgen.
Schauen wir auf den Basketball. In der BBL geht die Gruppenphase im Finalturnier langsam aber sicher zu Ende. Die Bayern Baskets haben gestern Abend mit 81-89 gegen Oldenburg die nächste kalte Dusche bekommen. Am Mittwoch beginnen dann die Playoffs. Im Tennis laufen diverse Ersatzturniere. Das vom DTB zum Beispiel in Deutschland, der Adria Cup von Novak Djokovic. Also es ist ein bisschen was los.
Ja, und Fußball gibt's auch noch, zweite Bundesliga, da gibt's ein Nachholspiel.
Ja, Bielefeld empfängt Dynamo Dresden. Das bedeutet in diesem Zusammenhang der Erste gegen den Letzten, was jetzt nicht unbedingt auch ein Qualitätsmerkmal sein muss. Das haben wir zum Beispiel beim Spiel des Hamburger Sportvereins gegen Dynamo Dresden gesehen. Da spielte eben dann der Zweite gegen den Letzten. Für Bielefeld würde es aber bedeuten, wenn sie dieses Nachholspiel gewinnen würden, dass sie zumindest im Aufstiegsrennen komplett drin sind, in der Form, als dass man sie von einem Relegationsplatz nicht mehr verdrängen könnte. Da steht jetzt Stuttgart mit 52 Punkten. Wenn Bielefeld also gewinnt, haben sie 61. Das bedeutet, Relegation ist safe. Zur Meisterschaft in der zweiten Liga reicht's allerdings noch nicht ganz. Da bräuchten sie, um wirklich dann auch rechnerisch durch zu sein, noch einen einzigen Punkt aus den übrig gebliebenen drei Spielen.
Wird also ein doch insgesamt recht spannender Sporttag. Und das war es jetzt auch bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de von uns. Wir bringen euch ja werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand und haben euch hoffentlich heute auch wieder mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir morgen auch wieder.
Wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Kommt gut durch diesen Montag. Und wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, dann abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr es nicht schon getan habt. Oder eben bei iTunes, gebt uns auch da gerne ein Feedback, wie ihr Stand jetzt über uns und über unseren Podcast denkt. Und auch gerne ein paar Sternchen dazu. Sagt's einfach auch gerne weiter. Der Klick auf Stand jetzt lohnt sich. Und auch auf meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Das war's für heute. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.